Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema: fast unmöglich, Aluminiumbearbeitung im Grenzbereich. Ja, komplexe Formen bei Werkstücken aus Aluminium herzustellen, ist keine leichte Kunst. Wie das mit der richtigen Kombination aus CAD/CAM-Software und den passenden Werkzeugen gelingen kann, zeigen uns heute Ralf Müller, CAD/CAM-Anwendungstechniker bei OpenMind, dem Entwickler von Hypermill, und Produktmanager Fräsen bei Ceratizid, Michael Wucher. Und vielleicht haben die beiden ja auch noch den ultimativen Alu-Bearbeitungstrick auf Lager. Und in unserem heutigen Podcast gibt es auch eine spannende neue Rubrik mit Michel Daute-Kunz, die wir schon alle aus einer vorherigen Podcast-Episode kennen, zum Thema Project Engineering. Und ihre Rubrik ist der Tech-Snack. Aber dazu später mehr. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ralf, hallo Michael, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast mit dabei seid. Und wie ich sehe, sitzt ihr beide heute in Kempten, Michael, richtig?
Ja, das ist richtig. Wir sind beide heute in Kempten zu Gast bei deinem Podcast. Super, freut mich sehr.
Und Ralf, du hattest eine etwas längere Anreise, bist wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad gekommen.
Genau, ich komme direkt aus Sigmaringen vom Homeoffice, bin von der Autobahn runter zu euch nach Kempten gekommen,
ja. Ja, erstmal großes Dankeschön, dass du zu uns gekommen bist. Ich bin aktuell im Rheinland und freue mich auf den heutigen Podcast, denn unser Thema heute ist ja euer Spezialgebiet: hochkomplexe Strukturen in Aluminium einbringen, und zwar in Form eines Korbgeflechts, also so ein Osterkörbchen, könnte man sagen. Michael, ganz ehrlich, da hätte man sich vielleicht auch etwas Leichteres raussuchen können, oder?
Sicherlich, das hätte man machen können, aber wir lieben die Herausforderung und einfach kann jeder.
Ganz richtig. Und bevor wir ins Thema einsteigen, hätten wir noch ein paar Fragen, und das in unserer ersten Rubrik.
A oder B?
Dann fangen wir an. Ralf, Software oder Hardware?
Software. Und da haben wir mit OpenMind die größten Möglichkeiten, uns von A bis Z auszutoben. Die Hardware dahinter, da bin ich raus.
Okay. Michael, Hardox oder Inconel?
Ich würde mich für Inconel entscheiden. Es ist noch ein bisschen mehr Herausforderung an diesem Werkstoff.
Ralf, PS oder Pedale?
Da lieber Pedale. Mal mit einem Mountainbike durch den Wald heizen macht mehr Spaß.
Michael, Rucksack oder Koffer?
Auf jeden Fall Rucksack.
Auf jeden Fall den Rucksack? Bist du so ein Rucksackurlauber?
Nicht direkt, aber ich gehe nicht so gerne ins Hotel. Ich mag es lieber, frei zu sein und meinen Urlaub selbstständig zu planen und das ein bisschen auf mich zukommen zu lassen, was im Urlaub passieren wird.
Da bin ich absolut bei dir. Ralf, programmieren oder entwickeln?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Entwickeln. Wenn man bei der Entwicklung mit dabei sein kann, dann kommt die Programmierung danach viel natürlicher.
Okay. Michael, Geld oder Liebe? Ja, ich weiß.
Man braucht beides, aber ich würde mich jetzt mal für die Liebe entscheiden, auf jeden Fall.
Ach, da bin ich aber auch beruhigt. Ralf, Apple oder Microsoft? Wird nicht also, leichter, ne?
Gibt es noch eine dritte Möglichkeit?
Aber wofür Fall. Würdest du dich entscheiden in der dritten Möglichkeit?
Open Mind.
Nee, okay, und das lassen wir genauso stehen. Das finde ich völlig in Ordnung. Michael, Sport oder Sofa?
Auf jeden Fall Sport. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und liege auch mal gerne auf dem Sofa, aber nach dem Sport.
Sehr vernünftig. Ralf, Innovation oder Tradition? Unsere beliebte Frage hier im Innovation Podcast.
Innovation. Ja, definitiv Innovation. Wir können mehr bewegen, wenn wir nach vorne schreiten, anstatt uns auf das Vergangene zu konzentrieren.
Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für unsere AB-Fragerunde und dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen und mal darüber sprechen, was es mit diesem Korb so auf sich hat. Ich war ja kurz vor Ostern bei euch im Technical Center und habe durch Zufall gesehen, dass ihr ein ganz besonderes Bauteil bearbeitet habt, und das war halt eben dieser Korb. Michael, erzähl doch mal in 2, 3 Sätzen, was habt ihr da genau gemacht?
Ja, und zwar haben wir uns gedacht, wir wollen unsere Alu-Line wieder in den Vordergrund rücken und das unseren Kunden noch mal näher bringen, und haben uns dazu ein Bauteil überlegt. zu Alu-Bearbeitung gibt es im Netz schon recht viele Videos und da haben wir gesagt, wenn wir was machen, dann muss das auch flashen. Dann muss das den Zuschauer auch flashen. Und dann habe ich mich mit der Firma Open Mind in Verbindung gesetzt. Wir sind Partner, wir haben schon mehrere Projekte zusammen bearbeitet. Und dann ist dieser Korb entstanden. Da haben einfach, weil die Strukturen sehr komplex sind, es viel Bearbeitung daran gibt. Also heißt, beide Parteien können hier ihr Können komplett ausspielen.
Michael, beschreib doch mal, wie dieser Korb aussieht. Darf ich mir den wie so ein Osterkörbchen vorstellen?
Genau, im Prinzip ist das wie so ein Osterkorb, wie als wäre dieser Hand geflechtet, dieser Korb. Also dieses Flechtgemuster sieht man komplett auf dem Korb. Wir haben zwei Haltegriffe dran, Henkel im Prinzip und kann man sich vorstellen wie ein Osterkorb, genau.
Und Ralf, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein derart aufwendiges Teil überhaupt herzustellen? Wo kam denn so die initiale Idee her?
Wie Michael gerade gesagt hat, ist seit ihr quasi als Ceratizid auf uns oben mein Zukomme. Und dann hat mich mein Chef gefragt, so hey, wir haben da so ein Korbprojekt, möchtest du das machen? Und dann habe ich verrückterweise ja gesagt.
Also wusstest du nicht hundertprozentig, was auf dich zukommt?
Doch. Das Modell hat Open Mind designt von den Vorschlägen von Ceratizid und wir haben das in unserer HyperCard-S-Software selber modelliert und dann wusste ich sehr genau, auf was ich mich einlasse.
Ich kann mir vorstellen, gerade bei so einem Korb, wenn der so ganz klein geflochten ist, da gibt es sicherlich viele Herausforderungen bei dem Projekt, oder Michael?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben viel Schruppbearbeitung dran, also viel Material, das auf jeden Fall wegkommt von diesem Rohglotz. Also wir haben hier eine Zerspanrate von über 90% und dieses Flechtgemuster wird dann extrem filigran. Das heißt, wir haben die komplette Bandbreite an Werkzeuge zum Einsetzen, auch Werkzeuge mit großen Auskraglängen. Und natürlich wollen wir das Ganze filmen und haben uns dann für die Trockenbearbeitung entschieden an diesem Bauteil. Mhm.
Wie sieht das mit der Maschine aus? Welche Mindestanforderungen muss die Maschine eigentlich mitbringen, um die Programmierung auch ins fertige Bauteil dann letztendlich auch zu bringen, Ralf?
Ja, das ist bei Maschinen sehr komplex. Wenn ich jetzt so ein Bauteil wie den Korb anschaue, komme ich eigentlich um eine Fünfachsmaschine nicht drumherum, ab dem Komplexitätsgrad, weil ich gerade viele Hinterschnitte habe und ich möchte immer einen optimalen Winkel erreichen von meinem Werkzeug zur Bauteiloberfläche. Und da, sage ich mal, brauchen wir auf jeden Fall eine Fünfachsmaschine, die relativ dynamisch ist, dass wir auch die Schnittgeschwindigkeiten erreichen und die Vorschiebe, die wir programmieren.
Und jetzt hast du, Michael, das ja eben schon kurz erwähnt. Ihr habt das aus einem Alu-Block gefräst sozusagen. Von wie viel Kilo seid ihr gestartet und auf wie viel Kilo habt ihr den Alu-Block am Ende verschlankt?
Also ich habe es jetzt nicht nachgewogen. Rein von der Schätzung her würde ich sagen, das Rohteil hat etwa 40 Kilo gewogen und das letztendliche Bauteil wird unter 2 Kilo wiegen.
Unter 2 Kilo?
Unter 2 Kilo, genau.
Und jetzt denkt man ja eigentlich, ach, Aluminium ist ja gar nicht so ein hartes Material. Das dürfte überhaupt kein Problem sein, das zu zersparen. Warum ist Aluminium eigentlich immer noch für viele Zerspaner der Angstgegner? Ist das eigentlich berechtigt?
Ja, Angstgegner würde ich jetzt nicht direkt unterschreiben, aber wir haben natürlich, wie bei jedem anderen Werkstoff, auch gewisse Herausforderungen. Das Aluminium ist oft relativ weich, das heißt, wir haben immer das Problem, dass wir eine Aufbauschneidenbildung am Werkzeug haben und die Späne verkleben dann auf dem Werkzeug, was dann letztendlich eine schlechte Oberfläche macht, das Werkzeug dann auch zum Bruch bringt. Dem kann man entgegenwirken, zum Beispiel durch den Einsatz von Kühlschmierstoff oder durch Minimalmengenschmierung und einfach durch Schmierung, durch Kühlung eine bessere Spanabfuhr zum Gewährleisten und natürlich vielleicht auch die Bearbeitungsstrategien entsprechend dem Material anzupassen.
Und welche Werkzeuge habt ihr jetzt letztendlich dafür genutzt?
Wir haben viel Schruppbearbeitung gehabt, aber auch viel Schlichtbearbeitung und somit haben wir eigentlich die komplette Bandbreite von der Alu-Line benutzt bei uns. Zum Schruppen haben wir einen Durchmesser 20 mm Fräser genommen mit Schneidenlänge 3x D und sind dann immer kleiner geworden, um uns möglichst an die Struktur heranzuarbeiten. Und das kleinste Werkzeug, das wir im Einsatz hatten, war ein Kugelfräser mit Durchmesser 0,5 mm zum Beispiel.
Okay. Und du hast es gerade schon kurz erwähnt. Es geht natürlich auch um die Schnittparameter. Welche Schnittparameter braucht man denn, damit am Ende das Projekt auch gelingt? Worauf kommt es an?
Ja, die Schnittparameter, ganz einfach für den Kunde, hat er im Katalog, haben wir unsere Schnittworte abgebildet. Das sind, würde ich sagen, gute Anfangsschnittparameter, die der Kunde dazu nutzen kann. Natürlich muss man das dann immer vor Ort sehen. Was sind die Gegebenheiten der Maschine? Welche Drehzahl gibt die Maschine her? wie stark ist die Spindelleistung der Maschine, wie lang sind die Werkzeuge aufgespannt, wie labil ist das Werkstück. Und das muss man natürlich dann ein bisschen anpassen. Nach oben, nach unten, je nachdem. Wenn ich jetzt mal so einen groben Richtwort nennen würde, waren wir mit der Schnittgeschwindigkeit zwischen 300 und 400 Meter pro Minute und einem Zahnvorschub von 0,1 bis 0,15 Millimeter in etwa.
Dann müssen wir an der Stelle natürlich auch über die Werkzeugaufnahme sprechen. Welche Rolle spielt die, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Oberflächengüten?
Umso besser das Werkzeug gespannt ist, umso besser ist es natürlich. Und der Rundlauf ist am Werkzeug immer sehr wichtig, dass wir hier eigentlich die Oberflächengüten erreichen und dann auch den Standweg, den wir erzielen wollen, damit erreichen.
Und wir haben ja auch in einer der letzten Episoden über das Thema Kühlschmiermittel gesprochen. Du hast es gerade schon gesagt. Inwiefern hilft das Kühlschmiermittel überhaupt beim Fräsen von Aluminium? Ist die Trockenbearbeitung da nicht vielleicht sogar besser?
Also in der Regel ist bei Aluminium, nehmen wir schon noch Kühlschmierstoff, um einfach das Werkzeug zu schmieren, dass der Span besser abfließen kann, dass wir hier keine Aufbauschneidenbildung haben. Und natürlich wollen wir auch die Wärme wegbekommen und nicht ins Werkzeug und ins Werkstück rein, weil dann wird dieser Werkstoff einfach noch klebriger und wir fördern natürlich diesen Aufbau dieser Aufbauschneide.
Was mich jetzt noch interessiert, Michael, Ralf, wie lange hat das überhaupt gedauert, um am Ende dieses komplexe Bauteil herzustellen? Wir kennen es ja ähnlich auch beim Frasebike. Das war eine unserer ersten Episoden. Da wurde ja auch aus dem vollen ein Mountainbike-Rahmen dann letztendlich gefräst. Wie lange hat das jetzt bei euch gedauert für diesen Osterkorb?
Die Programmierzeit, das kann ich nicht ganz auf die Stunde genau rechnen. Der Rechner durfte nachts durchrechnen ohne mich. Mit der Laufzeit vom Bauteil sind wir wahrscheinlich so bei 50 Stunden. Das ist den kleinen Werkzeuge geschuldet, weil man kann sich dann vorstellen, wenn man mal unter Durchmesser 3 Restmaterial entfernen will und das an hunderten kleinen Ecken, da kommen sehr, sehr viele Werkzeugwege zusammen.
Okay, also roundabout 50 Stunden und dann war der Korb fertig.
Genau.
Ungefähr.
Und das ist auch ein schönes Stichwort für unsere nächste Rubrik. Und das ist
die Schätzfrage.
Ja, unsere beliebte Schätzfrage, und da haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht zum Thema, und unsere Zuhörenden dürfen auch gerne mitraten. Und ich hätte gerne gewusst, zum Thema Korb, wie viele Körbe hat Michael Jordan in seiner gesamten NBA-Karriere geworfen? Und wir hätten gerne hier die Anzahl der Punkte gewusst. Beim Basketball gibt es ja 3, 2 und auch einen Punkt. Was glaubt ihr, wie viele Körbe hat Michael Jordan in seiner NBA-Karriere geworfen? Ralf, du darfst anfangen. Also von der Dreierlinie die 3 Punkte, ne? Genau. Beim Freiwurf den einen Punkt. Aber insgesamt, wie viele Punkte hat er denn erreicht?
Ich würde 52.600 schätzen.
52.600, sagt der Ralf. Was sagt der Michael?
Ich setze da ein bisschen höher an. Ich würde bei 180.700.
180.700 Punkte. Okay, ich werde es euch verraten. Michael Jordan hat in seiner gesamten NBA-Karriere, und Ralf, da liegst du gar nicht so schlecht, 32.292 Punkte geworfen. Also eine Menge Körbe, müssen wir ganz ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Michael, so viele Körbe werdet ihr sicherlich nicht herstellen, oder?
Nein, nicht ganz.
Kommen wir zurück zum Thema, Ralf. Du bist ja für den Software-Part zuständig gewesen im Projekt. Wie entwickelt man überhaupt eine so komplexe Software wie eure CAD/CAM-Lösung? Irgendwo muss man ja anfangen oder auf irgendwas muss man ja auch aufsetzen können.
Ja, das ist eine sehr, sehr weitreichende Frage, weil im Endeffekt zuallererst braucht man die Aufgabe sozusagen, wie möchte ich ein Problem lösen? Und dann kann ich als nächstes mir erarbeiten, wie könnte ich dieses Problem durch eine innovative Werkzeugbahn in dem Fall lösen, was dann eben zu einer CAM-Software führt. Und hier haben wir sehr, sehr gute und sehr kreative Entwickler am Standort in Wesseling, die sich immer noch mehr Dinge einfallen lassen. Und mit unserer Innovation-Abteilung sind wir da auch immer vorne mit dabei. Zum Beispiel jetzt mit unserer Tonnefräser-Technologie, die quasi auf unseren Ideen gewachsen ist. Und da sind wir auf jeden Fall beim Entwickeln von der CAM-Software, muss man sehr kreativ denken. Man braucht eine Aufgabenstellung und dann, wie könnte ich es anders lösen als bisher?
Und das ist wahrscheinlich im Prozess dann auch immer eine Try-and-Error-Situation. Man muss auch viel ausprobieren.
Es ist viel diskutieren, so was könnte zum Ziel führen und dann ein striktes Analysieren von den Prozessen, was ist tatsächlich schneller, was führt zum Ziel, wie erreiche ich meine Oberflächen, die ich erreichen will, mit einer anderen Strategie, wie man sie bisher benutzt hat. Und da am Ende muss man auf die Maschine, um es zu verifizieren. Also ich kann noch so viel auf dem Papier erfinden, am Ende muss die Realität das Ganze abbilden können.
Und ist das so, dass man irgendwann dann in der Entwicklung einer solchen Software an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, das ist jetzt die richtige Richtung und damit können wir dieses Problem lösen?
Ja, das ist quasi der Punkt, an dem wir es veröffentlichen. Davor, Davor arbeiten wir auch mit unseren internen Beta-Versionen und testen das Ganze auf Herz und Nieren mit unseren Partnern zusammen. Und wenn das Ganze spruchreif ist, dann kommen wir mit unseren neuen Produktmodulen und Funktionen und dann werden die auch released. Bei der Software ist es schon so, wir haben unser Qualitätssicherungsteam, das sich mit intensiven Tests die Software auf Herz und Nieren überprüft, dass wir eine Software haben, die nach bestem Wissen und Gewissen ausgeliefert werden kann. Jedoch ist eine Software ein lebender Prozess. Wir entwickeln quasi wie ein Chirurg am offenen Herzen. Und da wird tagtäglich neuer Code eingespeist, der wird wieder getestet, tagtäglich nachts rennen die Tests. Und wir stellen am Ende sicher, dass wir zum Release-Zeitpunkt eine sichere Software haben, die genau die Neuerungen hat, die wir wollen.
Und da seid ihr dann sicherlich auch auf das Feedback der Kunden angewiesen. Was kann eigentlich der Werkzeughersteller noch dazu beitragen, dass so ein Projekt dann auch wirklich gelingt letztendlich?
Wenn ich jetzt als Anwender dieses Projekt umsetzen will, möchte ich ja möglichst schnell meine Werkzeugdaten vom Hersteller haben. Das heißt, die Werkzeuggeometrie in einer Form, die mein System verarbeiten kann, zum Beispiel als DXF oder XML-Datei. Und hier haben wir jetzt von OpenMind, bieten wir mit unserer eigenen XML-Schnittstelle die Möglichkeit an, dass wir eben die Werkzeuggeometrie übertragen, direkt in Hypermill. Zum Beispiel dann, dass ich mir die Datei herunterlade mit Schnittparametern, das heißt Schnittgeschwindigkeit und Vorschubwerte, Zustellungsbreite, Zustellungslänge, Eintauchwinkel und so weiter für die jeweilige Bearbeitung. Und kann die Datei, wenn ich sie mir runtergeladen habe, die XML-Datei, direkt per Drag and Drop in Hypermill einfügen und habe so die Gefahr von Falscheingaben, Zahlerdrehern und alles Ganze, kann ich ausmerzen und kann mir das Ganze dann in meiner Datenbank wieder hinterlegen, wo dann später, wenn ich noch eine Anwendung habe, die ähnlich ist, kann ich wieder drauf zugreifen.
Und Michael, wie sieht das bei euch in der Praxis aus? Wird es genauso gemacht?
Das wird genauso gemacht. Wir stellen alle verfügbaren Daten bereit für unsere Kunden. Natürlich jetzt gerade mit OpenMind. Die CAM-Hersteller haben ihre Schnittstellen entwickelt. Hier muss der Werkzeughersteller dann hinterherziehen und auch diese Schnittstellen dann oder diese Daten genau bereitstellen, so wie es der CAM-Hersteller braucht, um diese so einfach wie möglich einlesen zu können.
Inwiefern beeinflussen eigentlich die Möglichkeiten, die so eine Software bietet, letztendlich auch das Maschinendesign? Wird das Design der Maschine dann auch nochmal an die Software angepasst?
Das Design der Maschine kann insofern beeinflusst werden, dass man moderne Strategien besser auf der Maschine abbilden möchte. Man zum Stichwort jetzt zum Beispiel HSC-Bearbeitung, HPC-Bearbeitung, 5-Achs-Bearbeitung. Hier müsste die Dynamik der Maschine von den Linearachsen und Rundachsen schön ineinander greifen und die Maschinen- und Steuerungsparameter und der Maschinenbau an sich muss dazu passen, dass die Maschine sich dann auch möglichst schnell zum Ziel kommt mit der gewünschten Werkzeugbahn, die wir programmiert haben und dann nicht ins Stottern kommt oder dass wir einen Effekt auf der Maschine haben, den wir nicht wollten.
Wird denn von den Maschinenherstellern, Ralf, auch immer wieder ein Killer-Feature gewünscht, auf das wir bei einer Software eigentlich noch warten?
Bei uns ist es der Bereich Drehen, da können wir definitiv noch aufholen, aber zum Beispiel dann auch mit unserer virtuellen Maschine, mit der NC-Kohlensimulation, dass wir zum Beispiel jetzt exaktere Zeiten auf der Maschine, Simulationszeiten erreichen, das ist immer wieder ein gewünschtes Feature, dass man einfach näher an die Realität kommt, was man sich vorher beim Programmieren quasi ausdenkt, dass es eins zu eins das abbildet, was sich am Ende auf der Maschine abspielt.
Okay, also du würdest sagen, das ist die Superpower eurer Software.
Die Superpower unserer Software ist, dass wir komplexe Strategien mit einer einfachen Bedienung und mit einer sehr guten künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel unserem Optimizer, sehr leicht für den normalen Anwender greifbar machen und verfügbar machen. Wir müssen keine Super-Spezialisten sein, um inzwischen gute Linking-Bewegungen auf der 5-Achs-Maschine hinzubekommen, dass wir nah am Bauteil bleiben, nicht weit abheben, keine großen Rückzugsbewegungen haben, sondern dass wir sehr effizient fertigen können und das mit einer sehr einfachen und intuitiven Bedienung.
Michael, bis hierhin würde ich sagen, klingt das Ganze nach einer sehr produktiven und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen OpenMind und Ceratizid. Wie würdest du die Zusammenarbeit in maximal 3 Wörtern beschreiben?
Also ich würde unsere Zusammenarbeit als respektvoll und wertschätzend auf jeden Fall betiteln. Die NC-Software, was die hier bietet von OpenMind, ist schon spektakulär. Und das dann in Zusammenarbeit mit unseren Werkzeugen bringen wir hier schon maximale Performance auf der Maschine rüber. Und das schätzen wir gegenseitig sehr wert an uns. Und würde ich sagen, genau, das sind meine 3 Wörter dafür.
Das waren ganz genau 3 Wörter, Michael. Ralf, welche 3 Wörter hättest du für die Zusammenarbeit?
Ich sag mal, wir hatten eine Herausforderung und meine 3 Wörter wären dann sozusagen nur 2. Das wäre Challenge Accepted, Ausrufezeichen.
Ja, okay. Jetzt klingt das Ganze irgendwie relativ leicht, also der ganze Prozess. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat euch bei dem Korb-Projekt die meisten Nerven geraubt? Das ist ja sehr kleinteilig, so ein Korb, stelle ich mir vor.
Ja, der Teufel steckt im Detail und der Korb hat sehr, sehr viele Details. Und wenn man dann eben, sag ich mal, diese hunderten kleinen Stellen dann bis ins Tausendste und dann durchprogrammieren muss, dann muss man kreativ werden, um das Ganze dann nicht in einer Sisyphus-Arbeit ausufern zu lassen, weil ich möchte ja nicht nur den ganzen Tag dasselbe anklicken und dann noch hier eine Fläche anklicken, da eine Fläche anklicken. Ich will das möglichst schnell, reibungslos und mit einem System programmieren. Und da konnte ich in dem Fall auf die Feature-Makro-Funktionen zum Beispiel von HyperMill zurückgreifen und ich konnte mir da die Arbeit erleichtern, um das händische Programmieren, obwohl es im Endeffekt eine Handarbeit ist, weil es so kompliziert ist, das Teil, konnte ich mir die Arbeit sehr erleichtern.
Michael, hast du denn vielleicht noch zum Schluss einen ultimativen Tipp für die erfolgreiche Aluminiumbearbeitung? So vielleicht einen, den man nicht unbedingt in jedem Lehrbuch findet.
Ja klar, da gibt es einen ganz großen Tipp und zwar ist das der Maschinenbediener. Und ganz wichtig sind einfach dessen Fähigkeiten, dessen Bauchgefühl. Das kann man in keinem Lehrbuch widerschreiben. Der muss sich wohlfühlen mit dem Werkzeug, der muss die Maschine kennen, der muss das Umgebungsfeld kennen und muss sich einfach darauf einstellen in der Zerspanung.
Ralf, hättest du noch einen Tipp?
Ja, und jetzt in Bezug aufs Programmieren, dass man eine Datenbank benutzt. Ob es jetzt zum Beispiel unsere Werkzeugdatenbank ist oder unsere Feature-Makro-Datenbank. Wenn der Prozess einmal funktioniert hat, ist es meistens so, aus Erfahrung wird man klug, dann funktioniert es auch ein zweites Mal. Und wenn ich mir die Daten dann speichere, dann habe ich einen definitiven Vorteil.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dann erstmal Dankeschön euch beiden. Jetzt haben wir einen sehr guten Einblick in die Softwareentwicklung und was alles daran hängt, bekommen. Und wie sehr eine gute Kooperation zwischen allen Beteiligten zu einem außergewöhnlichen Erfolg führen kann. Und ja, so nah am Ende des Podcasts dürfen wir nicht vergessen, dass wir ja auch unsere Spotify-Playlist haben, die Ceratizid Innovation Playlist. Und wie der Michael das schon kennt, darf jeder Gast in unserem Podcast einen Song beisteuern. Und jetzt bin ich sehr gespannt, für welche Songs ihr euch entschieden habt. Den Link zur Playlist finden wir auf jeden Fall heute in den Shownotes. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Da gibt es schon ein buntes Potpourri an Songs. Michael, für welchen Song entscheidest du dich heute?
Ich würde den Song von Sia, Never Give Up, wählen.
Okay, und zwar aus dem Pop-Bereich.
Genau, relativ aktuell. Ich denke, der Titel passt auch sehr gut dazu, zu unserem Projekt.
Okay, kommt auf die Playlist Sia, Never Give Up. Und Ralf, hast du vielleicht auch einen Song, der irgendwie zum Projekt passt? Oder vielmehr dein Lieblingssong?
Ich würde sagen, er passt zu dem, was wir uns vorgenommen haben, und zwar von Queen, We Are The Champions. Wir wollen zeigen, was wir können, ja. Und da kann man das auf jeden Fall mit so einem Projekt.
Okay, Queen, We Are The Champions, ein Riesensong. Freue ich mich, dass der auf der Playlist landet. Ja, ich sage Dankeschön euch beiden. Und für unsere ZuhörerInnen werden wir auch nochmal Videomaterial und Bildmaterial verlinken in unseren Shownotes, damit man sich diesen Osterkorb auch noch ein bisschen besser vorstellen kann. Ich sage danke euch beiden. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Harald.
Tschüss, danke für die Einladung.
Der Tech-Snack.
Hallo Michelle, es ist wieder soweit. Tech-Snack-Time. Was hast du uns heute mitgebracht?
Hallo Harris. Heute habe ich mal ein konkretes Beispiel von meinen Kollegen mitgebracht, die ja direkt am Kunden dran sind zur Beratung, welche Werkzeuge bei welchen Materialien eingesetzt werden sollten und können. Und da haben meine Kollegen mir auch gesagt, dass häufiger mal die Frage kommt zu den Werkzeugen bei Chrom-Nickel-Stellen.
Da habt ihr sicherlich eine große Auswahl, oder?
Ja, da haben wir eine durchaus große Auswahl. Und prinzipiell sagt man ja, dass Chrom-Nickel-Stelle zum Beispiel V2A, V4A und so weiter sind, also austenitische Stelle, nicht rostende Stelle.
Kannst du das nochmal sagen? Wie heißen die?
Austenitische, nicht rostende Stelle.
Das ist schwierig. Okay.
Ist schwierig. Hat was mit der Gefügezusammensetzung des Materials zu tun. Und da kommt nämlich jetzt der Clou an der ganzen Geschichte. Weil wir durchaus auch manchmal Anfragen bekommen, wo der Nickelgehalt relativ gering ist und der Chromgehalt relativ hoch. Mhm. Ja, das heißt, dass das Material an sich nicht rostend ist, aber es nicht heißt, dass das ein austenitischer Stahl ist. Weil der Chromgehalt dafür sorgt, dass das Chrom sich an der Oberfläche mitunter absetzt und dass es nicht rostet, das Material. Das heißt aber auch nicht, dass das mit einem Werkzeug bearbeitbar ist oder gut bearbeitbar ist, was genau für diese VA-Werkstoffe ausgelegt ist. Und da können unsere Techniker, da gibt es auch ganz viele verschiedene Materialkennwerte, da gibt es diese sogenannten Scheffler-Diagramme, die aussagen, in welcher Zusammensetzung von Kohlenstoff, Chrom, Nickel, welches Gefüge im Material vorliegt, also Austenit, Martensit, Ferrit. Und es kann durchaus sein, dass wir einen nicht rostenden Edelstahl haben, weil Edelstahl heißt prinzipiell nur, wie viel nichtmetallische Einschlüsse im Material sind, also dass der halt sehr edel ist und über 5% Legierungsanteile hat. Also kann es sein, dass wir einen Edelstahl haben, der nicht rostet, der aber dennoch besser mit Stahlwerkzeugen bearbeitbar ist, weil er von der Struktur her einfach ein Martensit oder ein Ferrit ist und das mit einem für Stahl ausgelegtes Werkzeug am besten zu bearbeiten ist.
Und woher bekomme ich genau diese Infos, wenn ich da noch nicht so ganz sicher bin, welches Werkzeug ich benötige?
Also wenn man diese Infos haben möchte, da kann man natürlich bei uns anrufen unter unserer Hotline. Dann wird man zu unseren Technikern direkt weiterverbunden. Die können dann direkt am Telefon Hilfestellung geben. Der Kunde kann natürlich an seinen zuständigen Außendienstler herantreten, der darüber auch informiert ist. Oder auch einfach uns eine E-Mail schreiben an unsere Info-E-Mail-Adresse und dann wird auch diese E-Mail direkt zu unseren Technikern weitergeleitet, die dann auch dieses Scheffler-Diagramm vorliegen haben und entsprechend das Material einschätzen können.
Wunderbar. Dann sage ich dir Dankeschön für unseren heutigen Tech-Snack und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Tschüssi.
Tschüss. Wir sind schon am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt und ich muss sagen, wirklich spannend zu hören, was in der Aluminiumbearbeitung alles so möglich ist. Sollte euch unser Podcast gefallen, wie gehabt, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Diensten da. Solltet ihr Fragen haben, solltet ihr Anregungen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. Und nicht vergessen, vielleicht auch mal auf Spotify in unsere Ceratizid Innovation Playlist reinzuhören. Da gibt es schon viele tolle Songs. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.